Unibet. Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Tortender. Abgefälscht. Und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey. O'Clock. I kind of knew that episode 117 would be a special one. It is Unibet Hockey O'Clock on tour. It is live from Innsbruck in front of a live audience and with the head coach of probably still the hottest team in the league. The biggest surprise, most definitely, of the season. It's, of course, none other than Mitch O'Keefe and Coach O'Keefe. You already were on the podcast earlier this year. A repeat appearance in the same season. Something special must have happened.
Yeah, I feel great.
No, it's great to have you here. How does it feel to be in a different environment for a change? Not down on the bench, but up here.
No, it's good. It's good to see the fans and the support and have people here involved more, especially after COVID the last few years. It's been great to actually get to meet the guys and the fans and spend some time with them and get to know them a little bit. And it helps us steer the ship in the right direction. So,
from Almont, Ontario, to Little Innsbruck. And when I dug a little deeper in terms of Almont, I'd say you're the second most popular or second best known citizen of Almont. You know, the most famous one.
Yeah, Dr. James Naismith, the inventor of basketball.
There you go.
Almont, yeah.
and directly after that, Mitch O'Keefe.
So yeah, maybe.
We'll fairly see. Nice. Coach, we're recording this conversation in the middle of the international break. And for Innsbruck, it couldn't have started better, I'd say, than with the statement win that you kind of ended the first part of the season. Obviously, a home stretch of the regular season coming up and the playoffs. How big was it to beat the leader in the standings in your own building heading into the break?
Well, it's kind of a long-winded answer because we were going through a bit of a rough patch before that. And to be honest, I think it was a good thing for our team to go through some adversity at that time. Because things have been going pretty well for us all year. And we wanted to hit, don't want to hit a rut, but you don't want to hit that in playoffs. So we learned how to fight through that as a group, work harder, look at things a little more detailed. And to finally get over that mental hump of beating one of those top two teams was really good for our guys. It was really good for us, especially going into the break, having the confidence that we know we can compete with them, put 60 minutes together. Because there's been some games against those two teams where we put 50 minutes together and not close the door on it. And that game, we tried to make a statement and make sure we did it. And we're pretty happy about it for sure.
Now, if you look at Salzburg and just knowing that you not only can hang with the best of them, but beat them, what does that for the psyche of the team?
Everything, really. They're outstanding group, Salzburg, up and down throughout their lineup. But we have a good team too. We're very confident with what we've done this year. And we feel we deserve what we've done this year. But the job's not done, but it definitely helps with the psyche knowing that they're beatable. We can compete with them. And I think in a 7 games, we can give them a good run for their money.
Now that we're in the break, and I know some teams have more injuries than others, but everybody has its bruises and their different approaches and how you handle the rest thing. How did you handle it? How many off days did the team get?
Well, we gave 4 days off. Obviously, we're missing one big piece with Helwicka being out for a while, and now we get him back, which would be nice to have a full lineup again. We haven't really had that in a long time, so it's good to get that rest and work on that together. Now we get a few days in with practice, work on some things, get some lines organized for playoffs, start rolling four before the playoffs start. Being able to have that solidified spot in playoffs is huge too, mentally, I think, for the guys. But now the challenge is to keep them engaged for the next 4 games. To be honest, that's going to be the challenge. But
trying to do it?
Well, just trying to make more competition within practice. Like a lot of extra games, extra competition. Obviously wanting to hold on to that third spot. VLAC still could possibly catch us. And also try and move up if possible. We don't want to be satisfied. We want to make sure we're not complacent and stay consistent.
This looking ahead to the playoffs, trying out different things and knowing this is basically the last time we really have the chance to get things right. How do you deal with it considering that between games from now on, there's going to be a short turnaround?
Well, I think it's just trying to work on some things. We don't know who we'll play at, obviously, but we have to focus on ourselves more. I think the strengths in our game, obviously, they've given us success. We want to continue to work at that, and it makes us that X factor in some games. But the areas we need to improve, we've been doing that a lot lately. Some areas, suggestion is being above bodies more on the forecheck, not being so outnumbering 2-1-2, trying to work more on a 1-2-2 just to solidify more numbers above, because those playoff games are tighter and they're a tight checking game, and we have to kind of contribute that into our style of play more.
Do you sometimes look at season series as kind of playoff series? If you swept a team, then you're like, okay, good omen for the playoffs?
That does help, I think, mentally for the guys, but playoffs is a different beast altogether. It's a war every game. Every minute counts, every shift counts, and you want to make sure you're playing smart hockey, not too high risk, and that's one thing we've been trying to beat out of our guys a little bit. Well, not beat out of them, just be a little more consistent on the D side of the puck.
Obviously, we're recording this in front of a live audience because there are so many things to be talked about as regards the upcoming playoffs. We also want to look back a little bit at a tremendous season already, where the team of TIVA Gainsbourg is already qualified for the playoffs. And then we'll, of course, talk a little bit more on a personal level about and with Coach O'Keefe. But I want to start with the season in general and the developments and the processes that every kind of team goes through. And I vividly remember you coming onto the pod earlier this season and telling me, well, defensively, we got to be more accountable. Defensively, we got to get better. And coincidentally, if you look at the first 25 games that Innsbruck has played, they conceded 3.67 goals. Since then, it's only 2.6. So a goal less per game from December 11th onwards. So we're talking about 2 months where the team concedes one goal less than before. That's remarkable. How did the turnaround come about?
I think it was just showing them the little things. Like, we were our own worst enemy at times, being too aggressive in certain areas and showing it and showing it and showing it and saying, when are we going to learn? When are we going to learn? And it has to come within the room. I could say whatever I want, but it has to come within the room. And we have a great group in there that I trust to lead by example and to help push the right way. And guys are buying in, and you could see the outcome of it.
We've got a tremendous audience here and very knowledgeable people. But one thing that we always hear in hockey, and it's so cliche, we got to do the little things right. Give us two or three examples of little things that you try to correct or try to iron out.
Well, that's the thing. Like I said, beginning of the year when I met the guys, I say the pennies build the dollar. So every little step counts, whether it be blocking shots, working on how to get in the lane, changing a certain spot, just making sure guys in practice are having their skates turned up ice, like the wingers on the defensemen, just the little details within the game to help them be aware of certain areas on the ice. So little things like that, it adds up over time throughout the season, and they start grasping it a little bit more and a little bit more.
I, of course, try to tackle it from various sides, and the Unibet stats help me to find out about Innsbruck's strong suits and probably some things that still need some improvement that you know better anyways. But one thing that does stand out about this Innsbruck team is how they fare in close games. If we look at one goal games, goals or games that have been decided by one goal, or two goal games when the deciding goal is an empty net goal at the hands of Innsbruck, you've been in 17 close games and you've won 12 of them. That's a remarkable 70% effort. And close games, I mean, the league always prides itself that more than half the games, I think, are one-score games, which is indeed impressive. But when we talk about close games, what's the dominating factor? Is it luck? Is it mental strength? Or is it... Why is Innsbruck so good at closing out games?
Well, I'll be honest. My first year here as head coach, we had 21 one-goal games throughout the season. We only won 7. So we looked at that, Nino and myself, my assistant coach, and we tried to figure out how can we get better in these things. And we changed systems. We changed personnel a lot with our club as well. But this year, again, there's a belief in that locker room that we can get the job done, that we're never out of it. We're going to fight to the very end. And I think that alone, I think one example was the game in Fehervar when Simon made a play at the blue line and we scored with under a minute left to get the go-ahead goal. And Tom's been outstanding this year too, and Sweaty as well, that give us that extra push that we have someone back there that we can count on. So all in all, there's not really an X factor, but I feel that it's just the belief, like you said, that the mindset is everything for that.
There's success on the ice, but there's also success as an organization. And one thing that came out a couple of weeks ago is that Brady Shaw already extended his contract. And it's a big signing, and I know it's important for the club, but what kind of signal does this send to the not only rest of the team, but the rest of the league, that the best scorer this league has, who could have headed for greener pastures, is indeed staying in Innsbruck?
Well, I think it says a lot about the club making an offer right away to try and keep Brady here, but it also says a lot about Brady as well. I'm sure he could have had more lucrative offers somewhere else or better leagues, but he likes Innsbruck, he likes the club, he likes the fans, he likes the city, and he wants to put another solid year together here and keep pushing this organization in a good way. And when you have guys like that in the locker room helping, the sky's the limit, I believe.
The interesting thing is, and that's where the Brady Shaw extension plays a part in it, he's paid to coach and he's doing a tremendous job in coaching, but behind the scenes, work on the next season and maybe even the next seasons has already started, where you are involved as well. How much or how many Mitchell Keefes would be needed to properly attend to everything that you're doing? 100%.
I can't take all the credit. There's also Max Steinacher is a big piece of that recruitment tool for me as well. He has a lot of networks and he gives me lists and we look at film, and at the end of the day, I make the final call on who we bring in, but it's not a one-man show in that area at all. But at the end of the day, it is a process. We're already looking at who we can keep, who we can't, and who we could bring in, who looks good, especially with our budget. We'll see what we can do, but it's a long process.
Is there a starting point to this process, or is it indeed something that kind of never stops, never ends?
No, you're always looking at the market. You're always looking at what could be available, what could fit in our price range. But at the end of the day, we can't really make many moves yet. We don't know what the budget will be for next year, and time will tell. Obviously, we'd love to keep everybody here, but it's just not possible, and we'll just have to see what happens.
Back in November, when we first talked on the pod, you said that it was a very shallow market of import players where you had to really dig deep to bring in good talent. Has the market changed, and if so, how?
It's been flooding a bit back up, trending highly, but again, it's really early. You see clubs in the DL be moving down, so those players would look great, but that's not the market we can go after. And those are big name guys. We have to look at guys in different leagues and look for the right age, not guys too old, look just to close out their career. We want young and hungry guys looking to make a difference, to move on, and that's what's given us success with the recruitment.
What is too old? Like if Alexander Ovechkin, for whatever reason, decided he wants to end his season in Innsbruck at 42?
Yeah, that would be all right. We'll pick him up for sure. But no, we want guys that are just motivated and want to build something for themselves as well. Like that's what we did with Crystal Campini the first year. They wanted to make a splash and we tried to keep some, and obviously they got big offers and we're happy for them. That's another part as a coach. You want to develop players in a good way and help them career to move on to bigger and better things. That's also part of the job. And like next year after that, it happened again and again, and this year it'll happen again, and we just got to continue that way to continue to have success.
The reason why I also wanted to have Mitchell Keefe on is because, and I have to back this up a little bit, we talked earlier and we were talking about the coaches in this league in general, and not that we had bad apples, but there were like coaches who knew to behave and some who didn't. And in general, the head coaches have become much more gentlemanly, for the lack of a better term. And just seeing you never losing your composure, always staying like even keel. When was the last time you really got mad?
Last game.
Okay, of course, the game that I didn't attend.
No. No, obviously, you want to just be calm behind the bench because you have to lead by example. And it's an emotional game out there. And the players care so much. You want to make sure you're there to keep them calm and keep them relaxed and realize you have a job to do. It's ups and downs all the time.
What was the last everyday situation away from the ice that got you mad?
I think my kids got into something at home.
Yeah, kids don't count. I mean, that's their job, right?
No, I don't know. I'm pretty calm, to be honest. Not much.
Who outside of your family members know you best?
A good group of my friends back home. I would say that I grew up with playing hockey from, well, my neighbor I met when I was one, and we've been best friends ever since, and we're still really close. But that group definitely knows me really well.
Because I got in touch with someone who does know you well, who had the distinct honor of working with you the past couple years, and I asked your assistant coach if there's a story that might explain Mitch O'Keefe as a person.
Oh, great.
a little better. Florian Pedevilla, of course.
Super.
Followed up with something that's nice to hear and that's funny to listen to. My suggestion, we're going to listen to it together and then we're going to talk about it.
Yeah, of course, I have a couple of stories. So I would have a couple of stories with Mitch away from the rink because we enjoying ourselves also, especially after wins and like having a good time together, which is important. And one night we went casino, and it's no secret, of course, we had like a couple glass wine there and just enjoy it, having a good time. And then it was like late at the night, and Mitch was already saying like it's probably his last round on the blackjack table and he wants to leave, so he puts all the money on that last play he did, and I think it was 150, 200 euros on that box. And then there was one guy sitting next to him, which just asked Mitch if it's okay to just sit next to him and watch him playing. And Mitch, always a nice guy, is no problem, just have a seat, buddy, enjoy it. And then it was actually really funny there. Like the dealer opened up, like, I don't remember exactly which card he had, but just took another one and another one and another one. And then, that guy sitting next to Mitch, he just jumped up the chair and like celebrating. Hey, you hit the 21, perfect. Like, double it up. Good job. Good hit. And then the dealer was kind of confused. He looked around and like, no, he passed. He had 22. So this guy just counted wrong. And then Mitch went from pretty high to pretty low pretty quick and kind of pissed off too. But like for me to watch him from the other side, like, it was actually pretty funny when you're there. So. No, we had like a couple of good stories and just enjoying ourselves too, and hope you guys are having a good time too right now. So all the best.
Yeah, great guy.
You know, it's always good to get things or the view from the other side. So yeah. you remember that situation?
Oh yeah, definitely. That one stuck in my head for sure. I was wondering why I was screaming for the hills, that one. Idiot. Yeah.
Does a head coach have to be a good gambler?
No, definitely not. Just close your eyes and roll the dice sometimes, right? You don't know everything, that's for sure.
But on the ice.
Yeah, you got to know that stuff for sure.
The thing about you and your success that I was kind of wondering about, and I forgot to tell you if you don't want to talk about anything now. Obviously, that chance was missed. Now you have to answer me, but you can always elude it a little bit. But the success that he brought to this program, that, of course, gets you some attention. Now, there's a contract in Innsbruck for another year. You're contractually bound to Innsbruck until 2024. And I do think a lot of people here think that that's a very good thing. But what would it take, or is there a dream job? Like if the Vancouver Canucks told, hey, hotshot coach from Austria, we got the number one overall draft pick, you're going to get Connor Bedard and you have free personal say, is that something that would entice you?
Well, obviously you want to coach at the highest level you can. And if the NHL calls, you kind of have to answer. But I don't see that happening right now. My focus right now, though, is just the playoffs in this club right now. That's all I care about.
So if you see your agent calling, you're like, nope.
No, I talked to my agent and I just said, I don't really want to think of anything until the season's over. I want to focus on the job at hand. We put so much work into this place for the past 3 years and the years before that I want to just put it all on the line right now and give this club what I can.
as coaching goes, and as you've already told us, you leave no stone unturned. That kind of makes you an expert for a lot of European hockey and a lot of things that are happening. And I already mentioned it with Brady Shaw. He probably could have gotten more money elsewhere, but probably wouldn't play as big a role as he has in Innsbruck. When looking at situations that you got yourself into as a player and as a coach, how do things balance out, the relationship between feeling at home, so to speak, in an organization and money?
That's a tough question. It also depends on the individual, really, and where they are in their career and where they are in their life financially. And for a coach, it's different. For a player, you only have a short term, 10 years max, usually, to play pro hockey and make your money. So I think that weighs a lot on decisions for players, for opportunity and money. But for a coach, this is a career choice for me, and I'm looking at longevity more than anything than chasing the money right away. I want to make sure I'm doing the right thing, and I always said I want to, wherever I go, I want to leave it better than when I got there. And if you have that attitude, you never know what will happen. So right now, like I said, just money's not the big issue. It's just getting the job done right now.
But then again, as you do, we all do, we follow the news in the hockey sphere, and there are cautionary tales left and right. And just past couple of months, Toni Söderholm, the coach for the German national team, left a job where he had basically all the freedoms you could wish for. He brought tremendous success to the German program, and he of course got one of the most coveted jobs in club hockey with Bern. But like from the get-go, he's on the hot seat, and hockey in Switzerland and the media, it's relentless. I've been there. I've seen it. If you play a bad pass as a 21-year-old, they roast you like we haven't seen or heard here in a very long time. Is that a cautionary tale where grass isn't always greener on the other side?
I say that to my players too, because every year all the guys that we bring in, even Austrians now, are getting interest from other teams, and the grass isn't always greener wherever you go. You have a good role here with the guys, but again, it depends. Like one example is Campini, for example. He went to Czech and didn't quite work out. But when you look at a big paycheck and you get to play with the Amir Jagr and these big NHL names, how do you say no? It's tough, you know. Like it's so I understand that side of it, but I've talked to him, still talk to him to this day, and he said, you know what, I wish I stayed. You know, but that's just one example. But at the end of the day, it's tough to make those decisions, and you have to look at the big picture. You have to do your homework. And it also depends on what you want. If you want to chase the big leagues, yeah, you got to roll the dice. It's just the way it is.
When first-time players and returning players come here in summer, and obviously Innsbruck is beautiful year-round, but it's really underappreciated in its beauty during summertime and all the things that it can do. Mm-hmm. How do the first few days of training camp look like? Do you approach them and go like, these are the team rules and this is what you have to follow? How do you try to make them not respect the culture, but really try to give them a vaccine with the team culture?
Well, I do things a little different, I guess. Like to me, the first couple of weeks together, you want the guys to hang out and do things together and get to know each other and really spend time as a group. And that's when you do that and get some beers involved, then they're talking, to be honest. They get to know each other. They tell some stories. And by the end of that month, you got a group of friends and they're working to work towards something together. I'm not saying that's I want you guys boozing all the time. Absolutely not. We got a job to do. We have a tough road ahead, but when they spend some time together and create that brotherhood, it helps the process for sure.
What are kind of the telling signs that they indeed click, not only on the ice, but off the ice?
Well, you can hear the banter in the room for sure. That helps. I stay out of there as much as I can because they hear enough of me throughout the year. And I respect them. They're professionals to carry that room in the right way. But the signs also is like you see the guys go out to eat together at lunchtime, or they're having guys over for dinner after games or doing a team party together, and everyone's invited. There's been times I've been here where it's been cliques and groups and guys and try to knock that out right away. That was my first thing I wanted. I don't want Austrians here, imports here, French guys here, Czech guys here. No, we need everyone to do it together. And when you have the right group of leaders in there pushing that, it helps. It definitely helps.
As we sit here right now, four games to play. Couple of teams still have five, but the only team that could catch you and get into third place is Villach with four games to go. You got 9 points to give. It seems like a virtual lock that you're going to be third place team. And the most important decision probably came a couple of weeks ago when you already qualified for the playoffs, which is why we're going to give away some playoff gear in a bit. How important is that third place for you?
Extremely. To be honest, I would like to stay up as high as we can. The possibility of making Champions League as well would be huge for this club and huge for everybody that was a part of it. Now with the new rules with the Champions League, it's even harder to make that. So I think it would be great for the city. It would be great for the club. And also, I think the players deserve it. So
when we look at some of the odds, and I got them from a good friend over at Unibet, at the start of the season, the odds for Innsbruck winning the championship were 1 to 40. Those odds have gone down to 1 to 5.75. That's one of the biggest drops that they ever had. What does it make you? I mean,
should have got an early ticket, I guess.
Yeah. Salzburg, of course, the favorite still with 1 to 2, and Bolzano with 1 to 5. But also in terms of the odds, you're in that top three, and top three would also ensure that you get the choice between two opponents. I don't want to get too deep into it, but if a decision has to be made, and Innsbruck, under your tutelage, didn't have the honor yet of picking, mm-hmm. how would that work? Do you ask the room who they want? Is it a leadership council, or is it just you coaches looking at previous matches?
It's kind of a process, to be honest. I'm going to ask the players for sure, because they're the ones playing the game. They know the mashups, who they put up against in face-offs, how they line up also against other lines when we match lines against teams, and travel also is a factor in all these things. So at the end of the day, it's going to be a group decision. I don't want to be the only one making that decision. I'm not a tyrant. That's not the way I run things. I think everyone needs to pick who they think would be the best opponent for us. But it's nice to have that option to pick. But whoever we pick, it's going to be hard. Every team that's in that area, it's going to be a tough game.
We talked about rest at the beginning. Being a top three team also saves you the pre-playoffs. So technically, there are another couple of days in between. As you're already top six bound, you'll definitely get that 1 week in between. But when are you trying to go into like full playoff mode? Because at the start of the playoffs, or from the start of the playoffs, it's Tuesday, Friday, Sunday, until the end of the year.
No, I think it's a mindset that we should be in already, worrying about ourselves and how we need to be before that time comes and be prepared for that time, so there's no doubt in our game and no doubt in our minds what we need to do to get past that first round, whoever we play. And like I said, whoever we do decide to play, it's not going to be easy. It's going to be very, very hard. And even if you talk to NHL teams, the first round's always one of the hardest to get out of. It's a war. It's physical. It's hard hitting. It's
tight. Look at Tampa Bay, how often exactly. They had to get over, yeah, try to get over the hump.
It's very tough. So we know it's going to be a battle. It could take 7 games. So we got to be prepared for that mentally right now.
You know what? Normally, a coach doesn't come onto the pod within a couple of months. If you do come a third time on the podcast, it will probably be because you won the championship. So
hope to see you again.
really, really looking forward to having you a third time. No, yeah, wishing you all the best.
Thank you.
The rest of the season. Thank you for doing this, and let's enjoy a beer or two.
Always a pleasure. Thank you.
Alle Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey O'Clock im Allgemeinen und die Fans vom HC im Speziellen können in dieser Episode ein Fanpaket der Innsbrucker Haie, bestehend aus Playoff-T-Shirt, Schal und einem von Mitch O'Keefe signierten Puck, gewinnen. Alles, was ihr tun müsst, ist folgende Frage richtig beantworten. Wolfgang Kromp ist jener Stürmer, der gegen Klaus Dalpiaz die meisten Tore erzielen konnte. Wie oft traf Wolfgang Kromp in Ligaspielen gegen Klaus Dalpiaz? Schicke deine Antwort an unibethockeyoclock@gmail.com und mit ein bisschen Glück gehört dir schon bald das HCI Fanpaket. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 22. Februar. Viel Erfolg beim Mitmachen.
Bühne frei für einen Mann, der da unter der Hallendecke hängt. Natürlich niemand geringerer als Innsbrucks very own Klaus Deipertz.
Vielen Dank.
Klausi, wir haben uns tatsächlich satte 3 Jahre nicht gesehen. Und ich habe das vor 3 Jahren, glaube ich, schon gesagt und ich bleibe auch jetzt fest mit dabei. Der Mann, der nicht altern will. Es ist unfassbar. Also, ich glaub, du hast die Brille aufgesetzt, damit es ein klein wenig anders aussieht als auf dem Foto da hinten, oder?
Ja, die Brille muss mittlerweile sein, weil am Handy, da ließ ich sonst gar nichts mehr, leider Gottes. Aber macht mich ein bisschen seriöser und ein bisschen reifer vielleicht. Aber ansonsten ist so, dass ich mich genauso fühle, vielleicht wie ich auch schon mit dem Alter.
3 Jahre ist eine verdammt lange Zeit. Was ist passiert? Ich meine, abgesehen davon, dass du jetzt der beste Vertreter für gerösteten Kaffee oder Kaffeebohnen bist.
Ja, die Arbeit und der Alltag hat mich voll im Griff. Beide Kinder spielen relativ intensiv Fußball. Da hast
dunkle Seite der Macht.
Die dunkle Seite der Macht. Die haben sowohl Eishockey angefangen als auch Fußball. Haben sie dann auch aufgrund des Erfolges im Fußball für den Fußballsport entschieden und ich bin der Taxichauffeur mittlerweile. Ja, sind 15 und 17 und da ist noch viel Trainingsfahrten und Wochenende, die Spiele, bin ich fleißig im Einsatz. Aber ja, so bringe ich auch die Zeit rüber und ansonsten arbeiten und der Alltag hat uns im Griff.
Kann ich mittlerweile auch ein klein wenig nachvollziehen. Auch bei mir gibt es zwar noch nicht im reifen Alter oder im pubertierenden Alter Nachwuchs und da lernt man dann entsprechend anders mit bestimmten Situationen umzugehen. Das geht an alle Mütter und Väter dort draußen entsprechend raus. Alle, die Kinder erfolgreich aufgezogen haben, hier erfüllt seinen unfassbaren Job. Das kann man erst nachvollziehen, wenn man dann selber damit geschlagen ist. Aber um das Ganze auch ein klein wenig thematisch einzurahmen, Klaus Deipertz, meine Wenigkeit, wir kennen uns weit über eine Dekade. Wir durften gemeinsam 10 Jahre beim letzten Rechtehalter Servus TV viele sehr, sehr lustige und auch feuchtfröhliche Eishockeyabende miteinander verbringen. Wir werden das hier auch entsprechend nutzen, um ein klein wenig in Fernseherinnerungen vielleicht auch zu schwelgen, je nachdem, wo uns die Konversation dann entsprechend hinführt. Aber was in deiner Vita so spannend ist, Klaus, du bist erst im fortgeschrittenen Karrierealter nach Innsbruck gekommen. Das ist jetzt doch schon wieder eine Zeitl her, aber mit 29 quasi erst für die Haie an den Start gegangen. Das ist ein Alter, wo langsam aber sicher manche dann schon wieder ans Eishockeystiefel, an den Nagel hängen, denken. Und du bist hier nicht nur durchgestartet, sondern auch zum Publikumsliebling und dann später Jersey Retiree geworden. Wenn du jetzt nach Innsbruck zurückkommst und in die TIVAG Arena auch wieder einziehst und es immer noch dutzende Fotowünsche und Klausi, weißt du noch, damals Ansagen und dergleichen gibt, wie geht's dir damit?
Sehr gut. Ich komme gerne in das Stadion, wenn man da das Trikot umhängen sieht. Das erfüllt einen schon mit Stolz, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ja, das ist nicht alltäglich und ich möchte die Zeit in Innsbruck nicht missen. Ja, zuerst war ich 3 Jahre in Rosenheim, dann Feldkirch auch mit dem Ralf Krüger. Sehr gute Zeit gehabt. Wir sind 2-mal österreichischer Meister geworden und dann noch ein paar Jahre in der DL verbracht in Rosenheim und das mit Innsbruck, da haben wir, waren wir eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft. Da ist die erste Liga mit der zweiten Liga fusioniert und wir haben sehr viele Innsbrucker im Team gehabt, einheimische Mannschaft, 2, 3 Importspieler und mit mir im Tor waren wir dann doch überraschenderweise sehr erfolgreich und es hat riesen Spaß gemacht.
Aber warum war das so spät quasi? Also du als gebürtiger Tiroler, Kufstein groß geworden und sozialisiert worden. Auch in Kufstein wurde Eishockey gespielt und wird immer noch Eishockey gespielt. In Innsbruck, auch Wattens hat eine schöne Eishockey-Kultur und auch Tradition. Warum hat es so lange gedauert, bis der Tiroler Bub dann auch tatsächlich in Tirol Eishockey gespielt hat?
Ja, weil Die anderen haben mehr gezahlt. Und die Zeit in Rosenheim in der DL war sehr spannend und teilweise erfolgreich. Wir haben 2, 3 gute Jahre gehabt und auch eine schöne Zeit. Und natürlich ist als junger Sportler strebst immer danach, dass du in der besten Liga spielst und möglichst vom Niveau her das Beste rausholst. Und das war damals Rosenheim. Aber dann, wie Innsbruck in die erste Liga gespielt hat und nominiert worden ist, war das eine sehr gute Möglichkeit für mich, da wirklich als Torhüter in Österreich auch mir wieder einen Namen zu machen, beziehungsweise ja, erfolgreiches Eishockey zu spielen.
Jetzt kommt man in die Arena rein, man sieht die Jerseys, die oben hängen und den Namen Dalbert. Jetzt kommst du, siehst das und blickst auf diese Eisfläche. Was ist so die erste spielerische Erinnerung? Gibt es überhaupt eine von den vielen, die da sofort in den Sinn kommt?
Ja, wir haben in dem Jahr 2004 einen Sieg noch benötigt. Und zwar haben wir ein Heimspiel gehabt gegen einen VSV und es ging ins Penaltyschießen. Und damals war der NHL-Lockdown. Und ich weiß nicht mehr, welcher
Lockout, aber pandemisch bedingt ist er das total verziehen.
Lockout. Und da war, das Spiel war 2-2 und es ging ins Penaltyschießen und da war ein NHL-Spieler bei Villach, der dort als Import gespielt hat und dem habe ich meine Fanghandseiten anboten und wie es der Teufel haben will, schießt er dann genau in die Fanghandseiten und ich tue die Fanghand auf und halte den Penalty und das war dann der entscheidende Penalty und wir haben praktisch uns fix für die Playoffs qualifiziert.
Wie feuchtfröhlich fallen solche Abende oder solche Spiele dann danach in der Kabine auch mal aus?
Ja, damals haben wir ganz eine lustige, trinkfreudige Truppe gehabt mit Heimo Lindner und Todd Ehrlich war das schon immer, war immer was geboten. Wir waren gut, hart am Eis, aber abseits vom Eis haben wir es dann teilweise schon ein bisschen, ja, genossen, die Zeit und die Siege. Wobei ich muss sagen, ich habe mich dann eher immer zurückgehalten, weil ich es unter der Saison nicht vertragen habe. Bin einfach von der Statur her 20 Kilo weniger als die Jungs. Wenn die 3 Bier trinken, reichen für mich 3 Pfiff. Und es war aber mit Sicherheit eine schöne Zeit und eine lustige.
Wir zeichnen dieses Gespräch zu einem Zeitpunkt auf, wo das Innsbruck Eishockey so erfolgreich ist wie schon lange nicht mehr. Es zeichnet sich ab, dass es der beste Grunddurchgang werden könnte. Es ist ein begeisterndes Offensiv-Eishockey, das hier gespielt wird. Die Bude ist bisweilen rappelvoll. In den Playoffs wird es hier auch genagelt voll sein. Und gerade Innsbruck ist so eine Stadt, wenn Erfolg da ist und die Arena kocht, das überträgt sich dann schon auch auf die Stadt. Und jetzt gab es ja auch irgendwie sehr erfolgreiche Jahre, in denen du wirken durftest. Wie fühlt sich Innsbruck, und gib uns da mal die Innenansicht, wie fühlt sich Innsbruck an, wie fühlt es sich als Eishockeyspieler hier an, wenn Erfolg da ist?
Ja, großartig, weil wenn du sonst in die Stadt gegangen bist, hat dich kaum jemand angesprochen. Aber wenn du dann erfolgreich warst und gut und es gut gelaufen ist, dann spricht die ganze Stadt über das Eishockey. Es ist so typisch in Innsbruck, wenn die im Fußball gut sind, dann werde ich über Fußball geredet und wenn du im Eishockey gut bist und um die Meisterschaft mitspielst, dann ist das Gesprächsthema Nummer 1, überall wo du hinkommst und das motiviert. Du bist Feuer und Flamme, jedes Mal, wenn du in die Halle gehst und freust dich auf das Training oder auf jedes Spiel. Und das ist schon, glaube ich, ein riesen Pluspunkt, wenn die ganze Saison nicht so positiv verläuft, dass die Jungs das auch spüren. Und wenn du dann vor vollem Haus da in der Divac Arena spielst, ist das schon geil, wenn du unten stehst in dem Hai und die Lichter sind aus, da braucht es eigentlich nicht viel. Du bist bis in die Fingerspitzen motiviert und einfach ein cooles Gefühl, wenn du aufs Eis gehst.
Wir als TV-Berichterstatter und Berichterstatterinnen, wir sprechen so oft auch von dieser uniken Architektur, auch was die Akustik anbelangt. Wenn die Hütte hier voll ist und dieser Lautstärke-Druck nach unten geht, inwieweit ist die Akustik hier anders, besser als in anderen Hallen?
Es ist lauter, es ist spürbarer, weil alles so nah und so eng ist. Ich finde, manche haben gesagt, es ist ein bisschen zu klein, das Stadion, wie sie es gebaut haben. Ich hätte maximal nur die Rundungen ausgebaut, dass das wirklich oval ist. Aber ansonsten liebe ich diese Hallen, die relativ eng sind, wo das Publikum sehr nah ist, wo es laut ist, auch auswärts. Ist mir wesentlich sympathischer als in den großen Arenen, wo alles so weitläufig ist. Da verliert sich die Akustik und da entsteht dann so ein richtiger wie soll man sagen, ja, so ein Knistern. Auch wenn es leise ist, da hörst du dann alles ziemlich gut. Und wenn es laut ist, dann ist es unglaublich. Früher, die Eishallen waren auch teilweise in Köln, das war alles so nah am Eis, das ist viel besser für einen als Spieler als in die großen Arenen.
Was war die übelste Beleidigung, die du mal von den Rängen kriegst? Das ist ein Spruch, der da nahe gegangen ist, ja. Wenn es gerade so nah ist.
Nein, muss ich immer sagen, Innsbruck hat mich das Publikum immer mit Respekt behandelt. Hin und wieder haben sie gesagt, ich soll lieber daheim bleiben oder auf alle Fälle lieber im Tor bleiben, weil die Ausflüge waren teilweise zu riskant. Berühmt-berüchtigt, muss ich ja sagen, war nicht immer mit Erfolg gekrönt. Aber im Großen und Ganzen hat man mich immer mit Respekt behandelt, weil ich sondern mit Sicherheit sagen kann, dass ich immer alles gegeben hat und das ist auch respektiert worden und dann darf er meiner Meinung nach einmal ein bisschen was schief gehen. Fehler macht jeder, Fehler sind menschlich, aber wenn man sieht, die Mannschaft gibt alles und lässt alles am Eis liegen, dann wird das auch honoriert.
Wenn wir auf diese auch großen erfolgreichen Phasen deiner Schaffensperiode, deines Wirkens in Innsbruck zurückblicken, wo war es denn für dich am intensivsten oder welche der Wochen, vielleicht auch Monate, möchtest du nicht missen?
Am intensivsten, aber dann auch zugleich die größte Enttäuschung war dann praktisch, wenn wir gegen Villach im Spiel 7 ausgeschieden sind. Da haben wir alles gegeben. Es ist dann schlussendlich Spiel 7 in Villach 6-4. Wenn du 5-6 Tore kassierst, ich weiß gar nicht, ob das letzte Empty Net war, dann bist du als Torhüter nicht zufrieden. Kannst du nicht zufrieden sein, wenn es das Halbfinale ist und das große Ziel war dann immer, irgendwann einmal das Finale erreichen und wenn es dann so knapp davor scheiterst und dann ein Jahr vorher auch gegen Klagenfurt in einer Best-of-Five-Serie in Klagenfurt 5-1 verlieren, im entscheidenden Spiel, ist dann sehr, sehr bitter. Aber das sind also Erfahrungen, die man machen muss und trotzdem geht alles wieder weiter und du musst im nächsten Training oder ist nächste Saison genauso motiviert sein.
Ich möchte zu der Serie dann nachher noch im etwas Spezielleren kommen. Ich glaube, was man schon gehört hat, wenn es in Innsbruck brennt, dann ist es vielleicht auch für auswärtige Fans, nicht nur jetzt aus dem Umland, sondern vielleicht auch Tiroler Unterland, Oberland, Vorarlberg, Südbayern oder nördliches Südtirol spannend, hierher zu kommen. Das Gute ist, und ihr hier in der TIVAG Arena wisst es natürlich alle, die Playoff-Tickets, die können jetzt schon gedruckt werden. Man wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, man ist definitiv in den Top 4. Dementsprechend weiß man auch schon die Spieltermine für Viertelfinale 1, 3, 5 und etwaig auch 7. Also das nicht nur frei halten, sondern vielleicht auch jetzt schon mal die Tickets sichern, denn die werden tatsächlich auch weggehen wie die warmen Semmeln. Und es ist auch schön, wenn Eishockey von uns allen hier in Innsbruck im Gespräch gehalten wird, nämlich auch deswegen, weil es eine Stadt ist, wo es so viel Angebot gibt, nicht nur sportlich, sondern auch kulturell. Und wenn dann vielleicht der Eishockeysport den März und gegebenenfalls auch den April dominiert, dann wäre das doch eine Geschichte. Geschichten lassen wir natürlich über meine Protagonisten auch gerne von Menschen erzählen, die sie gut kennen. Und ich bin ein klein wenig umgehört, auch Wegbegleiter und Bereiter von Klaus Dalpierz kennend. Wer denn, was sie in der Reserve haben könnte? Und dann ist mir zugetragen worden, weißt du was? Alexander Melitzer, der kennt Klaus Dalpierz sehr gut. Mittlerweile sehr erfolgreich unterwegs, auch als Coach in der Schweiz, eine der großen, auch österreichischen Coaching-Hoffnungen, auch 3 Jahre seines Wirkens hier in Innsbruck verbracht. Alexander Melitzer mal gefragt, was er mir denn über Klaus Dalpierz erzählen kann. Folgendes hat er mir mitgebracht.
Servus Klaus, servus Martin. Ich nehme an, wenn ihr das jetzt hört, dass ihr zusammensitzt und gerade über den Klaus gesprochen wird, da ist der Melle. Und ich hatte die Freude, dass ich mit dem Klaus 3 Jahre lang von 2003 bis 2006 in Innsbruck zusammenspielen habe dürfen. Und vorab einmal, den Klaus immer super, super Mannschaftskollege, super Kumpel. Und das wirklich als Spitzentyp erlebt. Eine ganz nette Geschichte, nachdem du mich gefragt hast, ob ich über den Klaus was zu erzählen habe, ist mir das erste Mal eingefallen, glaube ich, was für ein starker Biertrinker der Klaus ist. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir ziemlich viele Kärntner in der Mannschaft. Und wir waren schon gern unterwegs. Und ein Bier hat so damals, glaube ich, zu unserer Sportlernahrung gehört. Und ab und zu, ganz selten einmal in 3 Jahren, so 4, 5 Mal hat sich der Klaus uns angeschlossen und nachdem er ja in Bayern wohnhaft war und glaube ich noch immer ist, war er halt, ich weiß nicht, ob das mit Bayern was zu tun hat, aber er hat ziemlich gerne die Weizenbier gesoffen. Und hat uns halt immer erzählt, wie die runtergehen und bla bla bla. Und dann, wenn er mal mitkommen ist, dann hat er, glaube ich, innerhalb von 45 bis 55 Minuten 4 Weizenbier runtergehauen. Dann war er wie auswechselnd ein anderer Mensch und da in Folge dann 5 bis 7 Tage nicht mehr ansprechbar. So viel dazu, wie stark der Klaus hier die Bier nimmt. Aber ja, das war das eine. Das andere, ich würde sagen, ist, glaube ich, fair zu sagen, dass der Klaus hier, der war Spitzengoalie und wie er weiß, wir haben immer gesagt, das ist HCI, ist sein Verein, also er kann machen, schalten und walten, wie er will, sowieso gehört alles ihm da dort. Und im Sommertraining, da war er, ja, ist, glaube ich, fair zu sagen, dass er nicht so für sein Fleiß und sein, ein bisschen nicht, weil bissig war, aber so oft ist er nicht trainieren gegangen. Und eines Sommers mal, da haben wir ein Trainingslager gehabt, da sind wir vor allem, glaube ich, ins Kühlteig gefahren mit der Mannschaft und sind wandern gegangen. Und der Klaus hat uns vorab dann erzählt, wie viel Höhenmeter er macht und was er nicht für Bergfex ist und wie er marschiert und bla bla bla. Und dann waren wir auf der Hütte und der Klaus ist top ausgerüstet gekommen mit La Sportiva-Schuhe um 300 Steine und dann Rucksack hat er gehabt mit einem Wasserschlauch direkt zum Mond und was weiß ich, alles dabei gehabt. Und da gehen wir los und auf die ersten 200 Meter war er schon 150 hinten und das war ziemlich eine lustige Sache. Also, aber er war immer lustig, er war immer dabei und hat da über sich selber lachen können. Das, glaube ich, eine seiner großen Qualitäten gewesen damals. Ja, mit dem Klaus jetzt bald 20 Jahre her, unsere Zeit. Und ich sage, ich habe ihn immer als sehr super Typen und angenehm empfunden. Jetzt haben weniger Kontakt, aber ich bin überzeugt davon, dass er immer noch die gleich gute Sieg ist, wie man in der Schweiz sagt. Und der gleich gute Typ. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Und Klaus, gesund bleiben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder einmal. Ja. Liebe Grüße, Alex. Ciao.
Ah ja.
Erst einmal großartige Geschichten. Glaub, wir stellen auch den Kontakt wieder her. Gib dir nachher die Nummer, dann kannst du dich persönlich bei ihm bedanken. Es ist auch schön, dass du immer noch über dich lachen kannst, dass wir auch mit dir lachen dürfen. Das hat auch was sehr, sehr Ansteckendes bei dir schon immer gehabt. Auch deswegen der Publikumslieblingsstatus for life in Innsbruck. Aber wir beginnen mal ganz von vorne. Es konterkariert deine 3-Pfiff-These ein klein wenig, wenn du die Weizenbier irgendwie getrunken hast. Darfst du es jetzt natürlich richtig stellen?
Mit den Kärnten habe ich so trinktechnisch nie mithalten können. Die haben schon wesentlich höhere Schluckzahl gehabt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Wir zeichnen das Ganze gerade auf, während ein wunderbares, frisch gezapftes Zipferbier auch vor uns steht. Also hin und wieder dem Hopfentee treu bleiben, das hat schon das Seine. Aber gerade wenn es dann auch mal solche, nennst es mal Exzesse gibt, wie sehr oder wie schwierig ist es dann auch mit diesem Ehrgeiz, bis dann die getrunkenen Bier auch gleich wieder runter zu arbeiten? Wie sehr muss man sich da vielleicht auch bisweilen mal überwinden oder wie brutal sind da so nächste Tage?
Teilweise sehr brutal, weil das ist der Job, du musst dann am nächsten Tag trainieren auf und Leistung bringen und das ist immer dieser Zwiespalt und dieses schlechte Gewissen, wenn du irgendwann einmal über die Stränge schlagst, warst am Freitag ist Spiel, am Dienstag ist Spiel, egal wann das ist, das nächste Spiel steht sicher gleich einmal an und das hast du immer im Hinterkopf, deswegen ist das, also mir ist es so gegangen als Profi, nie angenehm, das hast du nie so richtig genießen können, am Samstag am Abend essen gehen oder sonst was, du hast immer das Spiel am Sonntag im Hinterkopf gehabt. Deswegen war das nach dem Ende der Karriere richtig angenehm, dass du einfach frei bist.
Jeden Tag,
nein. Das nicht, man genießt schon, aber im Großen und Ganzen ist das, als Sportler musst du schon einiges entbehren.
Eine meiner ersten Autofahrten mit Klaus Dalpertz ist passiert. Nach Finale 7 der Servus TV Premieren Saison, wo Klaus Dalpertz auch die komplette Nacht zum Tag gemacht hat, um dann wenige Stunden später am Steuer zu sitzen, wo er niemals hätte sitzen dürfen. Aber es hast rein gefahren. Also ich würde mich wahrscheinlich mit Verlaub nicht mehr neben dich setzen, aber man ist ja irgendwann immer mal so jung und macht dann entsprechend solche Dinge. Das Ding ist nur, und ja, ich sag das mit Bier vor uns und werden hier auch ein paar trinken, aber ist natürlich auch etwas, das man verantwortungsvoll genießen soll, wie es so schön heißt. Es hat mich noch eine Alkohol-related Episode erreicht, wo ein uns bekannter vierfacher österreichischer Meister aber gesagt hat, diese Geschichte muss Klaus Dalpertz selber erzählen. Und hat mir ein paar Stichworte gegeben. Es ging um Michi Puschacher, der in einem wichtigen Nationalteamspiel starten sollte und dann aber nicht zum Zug gekommen ist. Kannst du dich an die Episode erinnern und kannst du sie nach weit über 25 Jahren noch zum Besten geben?
Ja.
Floor is yours. Jetzt.
Also es war die WM 95 in Stockholm. Ja. 95 Stockholm. Genau. Michi Buschacher war eigentlich die Nummer 1, hat 4 Spiele absolviert und ich 3 Spiele in der Vorrunde. Damals haben wir 7 Spiele gehabt.
Ich weiß, was kommt, deswegen, Entschuldigung.
Und er war eigentlich geplant, dass er dann die Spiele um einen Abstieg spielt gegen Schweiz. Damals waren wir Gruppenletzter bei uns in der Gruppe und die Schweizer und dann waren 2 Mannschaften übrig und die haben 2 Spiele gegeneinander gespielt und der direkte Verlierer von diesen 2 Partien geht runter in die B-Gruppe. Und 96 war die WM in Wien und damals war es das Veranstalter noch nicht fix qualifiziert oder als Ausrichter, sondern hast dich sportlich qualifiziert, ansonsten wärst du nicht dabei gewesen. Also waren zwar sehr, sehr wichtige Spiele für den österreichischen Eishockeyverband und es war eigentlich ganz klar, dass der Michi Buschacher spielt, nur haben wir eben das letzte Spiel in der Gruppe danach relativ klar verloren. Und dann hat Ken Tyler als Trainer gesagt, ja, er ist jetzt gar nicht tragisch, wenn wir jetzt ein, zwei Bier trinken, aber wir sollen irgendwas als Mannschaft gemeinsam machen. Das Wichtigste ist, dass wir als Mannschaft agieren. Wir gehen ins Hotel essen und dann geht es irgendwo in eine Pub oder sonst was, trinkt 2-3 Bier. Das Wichtigste ist, wir müssen morgen gegen die Schweiz als Mannschaft am Eis auftreten und dementsprechend soll man das als Team absolvieren.
What could go wrong?
Oder? was soll großartig schief gehen? Ja, die meisten sind dann eh heimgegangen um 11 Uhr und brav ins Bett nach 2-3 Bier und war alles ganz lustig und dann haben wir uns gedacht, naja, eins trinken wir noch und irgendwie sind wir dann zu dritt oder zu viert komplett abgestürzt. Also richtiger Absturz. Und wie man nichts dabei gedacht, war ich eigentlich nur Ersatztorhüter und war aber groß und ganz gut drauf, die ganze WM auch nicht so schlecht gespielt und relativ gut in Form. Und wie ich am nächsten Tag zum Frühstück runterkomme im Hotel, sehe ich den Buschacher Michi mit dem Ken Tyler schon am Tisch sitzen und miteinander reden. Dann denke ich mir, was redet denn der jetzt mit dem Trainer? Und mir ist aber am nächsten Tag wirklich schlecht gegangen und richtig dreckig gegangen. Wenn ich sage dreckig, dann meine ich dreckig. Ich habe keinen Bissen unten gehalten. Ich habe den ganzen Tag mehr auf der Toilette verbracht und mich eigentlich bis 2 Nachmittag nur übergeben. Und im Bus auch noch. Es war leider Gottes ein ganz schlechtes Zeichen. Aber es ist kaum aufgefallen. Die Spieler haben es natürlich gewusst, die waren dabei. Und im Bus habe ich dann zum Mannschaftsarzt nur gesagt, ich brauche irgendwas. Und rausgekommen ist, dass der Michi Buschacher Innenband-Einriss gehabt hat und nicht spielen hat können. Und irgendwann sagt der Trainer zu mir nach dem Mittagessen, wobei ich noch nichts gegessen habe, du spielst heute. Dann denke ich, um Gottes Willen. Und wir sind aber nicht in Stockholm, sondern in Gävle, glaube ich, haben wir gespielt. 2 Stunden Fahrt. Und ich gehe noch bei der Abfahrt um 2 Nachmittag zum Teamarzt und sage, ich brauche unbedingt was für morgen. Ich habe so einen nervösen Morgen. Gib mir was. Ich halte nichts unten. Dann habe ich im Bus 2 Stunden geschlafen und haben aber dann am Abend um 7 Uhr gegen die Schweiz gespielt und 4-0 gewonnen. Ich habe alles gehalten. Sensationell. Das war eigentlich unglaublich, aber ich habe in der Vorbereitung war ich so fokussiert auf das, dass ich gut performe, dass ich alles andere vergessen habe, was am Vortag war, ob ich Kraft habe oder keine Kraft. Das kannst du natürlich in der Saison vielleicht ein, zweimal bringen, weil sonst geht da irgendwann total die Energie flöten. Und unter der Saison in Innsbruck oder so, wo du eigentlich das Geld verdienst, hast du es ja auch nie gemacht. Und das hat sich leider Gottes so ergeben, aber es ist alles gut gegangen. Das zweite Spiel haben wir dann 4-4 gespielt gegen die Schweizer und waren somit für die AWM in Wien qualifiziert. Und das war eigentlich ein Riesenerfolg, aber kann mich nicht mehr erinnern, wie ich gespielt habe, aber ich muss alles gehalten haben. 2-0 war ziemlich gut, weil die Schweiz waren damals schon eigentlich Favorit.
Für alle Nachwuchsgoalies dort draußen, es geht vielleicht einmal gut, aber sicher nicht dauerhaft. Deswegen vielleicht nicht unbedingt der Blaupause, nach der man leben sollte. Es gibt eine Episode, die hat auch mit dieser legendären Serie gegen Villach zu tun im Halbfinale, die ja nicht nur in der TIVAK Arena, sondern, also die Players, die nicht nur in der TIVAK Arena, sondern drüben in der großen Halle dann auch stattgefunden haben, wo du mit dem Interieur etwas genauer Bekanntschaft gemacht hast. Also ich glaube, auch das ist mittlerweile verjährt und dementsprechend kann man das entsprechend nacherzählen. Aber warum hast du im wahrsten Sinne bleibenden Eindruck auf die Olympiahalle hinterlassen?
Ja, das war, glaube ich, das zweite Spiel oder zu Hause. Und Alan Hayward hat mich ausgewechselt im zweiten Drittel. Wir waren eigentlich nicht aussichtslos hinten, 3-1. Das war nicht mein bestes Spiel. Ich war überhaupt nicht so der Fan von der Olympiahalle, weil der ganze Umzug immer von der kleinen Arena in die große, ist es alles viel wärmer, ist es eine ungewohnte Atmosphäre. Ist zwar cool, wenn es ausverkauft ist und eine gute Stimmung, aber ich glaube, die bessere Stimmung ist in der TIVAK Arena. Also bin nur eigentlich guter Dinge und froh, dass der HC da die Playoffs absolviert. Ja, ich bin irgendwann 7 Minuten vom Drittelende im zweiten Drittel ausgewechselt worden nach dem 3-1. War jetzt nicht, glaube ich, direkt der Torhüterfehler, aber der Alan Hayward wollte ein Zeichen setzen an die Mannschaft, dass vielleicht irgendeine Veränderung herbeiführt. Dann hat er mich ausgewechselt und ich war aber doch sehr, sehr enttäuscht und auch über mich selber habe ich mich aufregen müssen und über die Tatsache, dass ich ausgewechselt worden bin. Und warum ich in die Kabine bin, kann ich nicht mehr sagen. Aber normalerweise bleibst du dann auf der Bank sitzen, aber da war die Kabine gleich dahinter. Das war so, ja, so 20 Meter Gang. Und da waren diese Wände alle mit Rigips links und rechts. Und leider Gottes habe ich da ein bisschen die Kontenance verloren und dann den einen oder anderen Schlägerschaufel in diese Rigipswände versenkt. Es war nicht gerade vorbildlich, aber hin und wieder ist eben so bei diesem Sport, dass man mit sehr viel Emotion dabei ist und irgendwann oder hin und wieder kocht es über. Das sollte eigentlich nicht passieren, aber ich habe da doch schon sehr die Kontenance verloren und eigentlich den Weg in die Kabine mehr oder weniger einen Weg der Verwüstung hinterlassen. Die Rechnung ist dann nach der Saison gekommen.
Tatsächlich?
Ja.
Hat das eine gute Haftpflichtversicherung?
Nein, da ist nichts mit der Versicherung.
Als es dann mit der Karriere auch dem Ende zuging, hat es nicht allzu lange gedauert und du warst TV-Experte. Für dich Neuland, auch ein neues Abenteuer. Du hast auch sehr schnell dort realisiert und bist auch mit dem auch dort so beliebt gewesen, weil du da kein Blatt vom Mund genommen hast und auch wie ein Spieler, wo du vielleicht mal das eine oder andere rausgerutscht ist, auch am Mikrofon dann agiert hast. Wie war für dich dieser bisweilen auch radikale Tapetenwechsel? Schlittschuhe an den Nagel, zack, TV-Mikro.
Es war erstens mal eine super Gelegenheit und bin ich froh darüber, dass sich das genau so ergeben hat. Wir sind damals in meiner letzten Saison mit Rosenheim in der Oberliga in die zweite Liga aufgestiegen und dann hat man mir irgendwann einmal mitgeteilt im Juli sehr spät, dass doch mit einem Import-Torhüter in die zweite Liga gehen. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich ein Umzug mit zwei kleinen Kindern außer Frage steht und dann habe ich auch im ersten Moment nicht gewusst, was tun. Und Joschi Wiesberger, damals unser Redakteur oder der Redakteur von Sky, den Servus TV übernommen hat, der hat das sofort gewusst, dass ich keinen Vertrag habe, praktisch vertragslos bin. Und dann hat mich Servus TV, glaube ich, 3 Tage später kontaktiert und gefragt, ob ich weiterspiele. Sage ich, nein, momentan aktuell nicht. Ja, ob ich Lust habe, da mitzuwirken als Experte. Und das war natürlich eine geniale Gelegenheit, dass du als Aktiver aufhörst und 4-5 Tage später oder eine Woche später schon mehr oder weniger zumindest weißt, was du vorhast. Und anfangs muss ich ganz ehrlich gestehen, war ja eine Katastrophe vom Mikro, weil ich sehr nervös war. Es war ein komplettes Neuland und ich glaube, jeder von uns weiß, wenn du irgendwas Neues machst, wo du noch nie irgendwas vorher gemacht hast, dann bist du logischerweise nervös. Am Anfang, glaube ich, war ich zu nervös. Aber mit der Zeit war das auch eine gewisse Routine. Und dann muss ich sagen, was mir auch immer wichtig, dass man den Jungs, die da am Eis alles geben und jeder sein ganzes Leben darauf ausrichtet und im Nachwuchs schon wirklich entbehrt hat als Jugendlicher, dass du überhaupt in die erste Liga kommst, dass man immer mit Respekt behandelt und zwar Fehler aufdeckt und Fehler anspricht, aber nie irgendjemand in die Pfanne haut oder negativ sieht, sondern das ist alles menschlich, Fehler passieren. Und genau mit dieser ehrlichen und respektvollen Herangehensweise, glaube ich, war mit der Grund, warum ich vielleicht beliebt war.
Und nachdem ich diese 10 Jahre mit dir teilweise auch gestalten durfte, aktiv und dann auch sehr, sehr viele Clips und Hopperlas von Klaus Dahlberts in Beiträge verschneiden und verarbeiten durfte, die Entwicklung ist extrem. Also denkt man sich dann irgendwie immer, ja, das ist so leicht, Mikrofon vor die Nase und dann gescheit über Eishockey reden, ist schon ein klein wenig mehr dahinter und auch ein Riesenapparat und in dem, was wir machen durften. Und in dem, was ich aus welchen Gründen auch immer noch machen darf, ist man immer nur bisweilen so gut wie die Leute hinter einem. Und das waren damals bei Servus TV und sind heute bei Puls 24 exzellente Leute. Joshi Wiesberger ist übrigens immer noch die graue Eminenz des Eishockey-Sports und hoffe, dass das ihm noch viele, viele Jahrzehnte in dieser Rolle auch vergönnt sind. Und die Entwicklung, die Klaus Dahlberts hingelegt hat, ist beeindruckend, wenn man Jahr 1 und 10 miteinander vergleicht in puncto Sicherheit, Prägnanz, Präzision, schon sehr, sehr beeindruckend. Und 10 Jahre ist ja eine massive Zeit. Also wenn wir hier Glück haben, dann sehen wir uns allen wahrscheinlich zwischen 8 und 10 Jahrzehnten auf diesem Planeten auch vergönnt. Wenn du jetzt auf diesen Wust dann an Reisen, an Kommentaren, an Sendungen zurückblickst, was sind so Dinge, die da in Erinnerung bleiben oder die du nicht missen magst?
Ja, eben so klassische Spiele wie damals in der ersten Saison gleich das 7. Spiel in Klagenfurt, wo Salzburg Meister geworden ist. Sowas vergisst man einfach nicht. Eine Finalserie, wenn über 7 Spiele geht, ist sowieso unvergesslich. Und wenn du dann nur das Glück hast, dass du einteilt bist als Experte im Studio im 7. Spiel, ja, was Besseres kann da nicht passieren, weil du mit so viel Emotion auch dabei bist, weil es einfach das ist, was du dein ganzes Leben gemacht hast und das dann schlussendlich beurteilen darfst in so einem entscheidenden Spiel. Sowas bleibt natürlich hängen. Oder auch das Outdoor-Game in Klagenfurt mit dem zerstörten Eis. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, der hat das Tor festbohrt und bohrt zu tief hinunter und damals waren diese Kühlschlangen nur aus Kunststoff und der hat die Kunststoff-Kühlschlange anbohrt und wie ich gesehen habe, dass da die blaue Soße ausläuft, immer noch das Spiel kann nicht mehr weitergehen, weil diese Kühlschläuche, da habe ich nicht gewusst, dass das so, was heißt so schnell, hat eh dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde dauert, aber wir haben auch die Dreiviertelstunde noch relativ gut überbrückt und haben unseren Spaß gehabt und hoffentlich auch diesen Spaß dem Publikum übermittelt.
Es könnte vielleicht nächstes Jahr wieder ein Outdoor-Spiel geben, da müssen wir dich dann zurückbringen.
Ja, war ein gutes Comeback.
Eine Sache möchte ich dann natürlich noch abbringen, weil du so unwiderruflich, unwiederbringlich auch mit dem HCI verbunden bist. Wenn es einen langen Playoff-Run gibt und Semifinale, könnte ja heuer wieder erfolgen. Ich will es jetzt nicht jinxen, das ist mir schon klar. Aber wenn es hier vielleicht auch einen Legendenabend in den Playoffs gibt, wo man dann vielleicht auch deine Wenigkeit hierher holen kann, come back?
Auf alle Fälle, bin ich dabei.
Ein Mann, ein Wort, Klaus Dahlberts. Danke, dass du dem Ruf von Hockey O'Clock gefolgt bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.